Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Guten Abend, danke für die Einladung.
Frisch aus dem Urlaub zurück, gut erholt.
Ja, sieht man doch.
Klassischer Familienurlaub?
Ganz klassischer Familienurlaub. Wir haben die Familie ins Auto gepackt, das Auto bis unter die Decke vollgestopft und sind gen Süden gefahren und haben immer so kleine Häppchen gemacht und hatten Stationen in Bayern, in Tirol, in Venedig und landeten schließlich in der brüllenden italienischen Sonne und haben uns einfach nur pudelwohl gefühlt. Keiner konnte abhauen.
Das ist auch schön.
Das muss sein, ja. Und die Kinder kennen jetzt endlich wieder meinen Namen.
Du bist in Düsseldorf geboren. Bist du so ein typischer Rheinländer? Also Frohnatur, Altbier, hoch die Tassen, Karneval?
Ein bisschen davon, ja. Also es ist ja so, dass ich bin dort geboren, bin dann aber mit 5 weggezogen, bin dann in den Süden ins Internat gekommen, bin da rausgeflogen, in den Norden gekommen. Ich bin ein bisschen in Südfrankreich aufgewachsen. Also ich bin so eine Promenadenmischung, wie man das, glaube ich, nennt. Und dann eben 90 nach Berlin gekommen. Aber der Rheinländer steckt auf jeden Fall in mir drin. Und wenn ich in Düsseldorf in so ein Bütchen gehe und ein schönes Dach höre, dann geht ein bisschen auch die Seele auf. Wir hatten die Diskothek, in denen unsere Eltern sich rumgetrieben haben. Die hat an Fasching die Türen aufgemacht und dann durften die Kinder dahin. Und da habe ich angefangen als kleiner Purz, irgendwie, keine Ahnung, 6 Jahre alt, im 40.000-fach zu großen Anzug vom Opi, mit Hut und allem drum und dran. Und dann aber auch pubertierend haben wir da dann irgendwie geübt, erwachsen zu sein. Und das war großartig. Da waren wir stolz wie Bolle.
Du hast es ja eben gerade schon gesagt, Internate. Du warst ja aber nicht in irgendeinem, sondern du warst in einem, wo alle, die jemals Hani und Nani gelesen hatten, gerne hin wollten, nämlich in Salem.
Ja.
Fandst du das selber damals auch so toll?
Ja, ich fand das so toll, dass sie mich nach 2 Jahren wieder rausschmeißen mussten.
Weil du nicht konform genug warst? Oder was war der Grund?
Ich habe, glaube ich, die Regeln nicht gelesen. Das Kleingedruckte ist mir irgendwie entgangen. Es war wirklich so, habe ich auch die ganzen Hani und Nani-Platten verschlungen. Ich habe sie nicht gelesen, ich habe sie gehört. Ich habe Burg Schreckenstein alle Bücher gelesen. Also ich war total auf diese Abenteuerromantik, war ich gespannt, und Salem liefert das. Also es sind ja wirklich Leute, Menschen, Schüler aus der ganzen Welt, sind dort aus den verschiedensten Gesellschaftsschichten, Familien. Es war eine so wahnsinnig spannende Mischung, dass ich vergessen habe, dass man da auch noch irgendwie zur Schule gehen soll und sich auch an das ein oder andere zu halten hat. Dann haben wir uns im nicht gegenseitigen Einvernehmen getrennt. Und dann bin ich nach Luisenlund gekommen. Das wurde auch von dem Pädagogen Kurt Hahn gegründet. Das ist dann in Norddeutschland an der Schlei. Und dort habe ich dann so einigermaßen die Kurve gekratzt. Aber ich war und bleibe ein Pflegefall.
Im Sommer warst du dann sehr oft in Südfrankreich, in Bandol.
Mhm, ganz genau, in Bandol. Und habe dort das Leben genossen und, wie man es eigentlich schöner, ja, Gott in Frankreich, Pass ist die Überschrift.
Mhm. Du warst Gott und Frankreich war auch
Und dort. Frankreich lag mir zu Füßen und
ich bin
morgens aufgewacht und habe die nette kleine Französin neben mir gefragt, was sie frühstücken möchte. Und dann habe ich Croissants geklaut und dann haben wir den Tag an uns vorbeiziehen lassen und sind zum Strand gegangen. Und da meine Mutter nicht wollte, dass das mein Leben lang so weitergeht, mein Berufswunsch war dann Tennislehrer im Sommer und Skilehrer im Winter, kam dann eben auch die Internatsfrage auf den Tisch, weil sich der Lebensmittelpunkt meiner Eltern immer mehr nach Südfrankreich verlagert hat und ich sollte ein deutsches Abitur machen und eben nicht nur am Strand rumliegen.
Aber dafür warst du in Französisch wahrscheinlich 1.
Da war ich 1, aber Frau Geest in Luisenlund hat dann ganz schnell gemerkt, dass mir dann irgendwie, okay, sprechen und sowas und labern, das konnte ich auch auf Französisch sehr gut, aber strukturell war ich ein bisschen daneben und auch was so die Grammatik betrifft, war ich nicht stark, dann wurde ich wieder in den Unterricht geholt, weil anfangs war ich tatsächlich die ersten 3 Wochen befreit, aber nach der ersten Arbeit wurde ich dann wieder zurückgeholt.
Und in diesem Internat hast du dann auch so deine Liebe fürs Theater, für die Bühne entdeckt?
Ja, und zwar also wirklich frontal sofort durch die Brust ins Auge. Es war so, dass man ja im Internat den ganzen Tag ist. Das heißt, man muss aber auch mal nachmittags beschäftigt werden. Das, was jetzt mit den ganzen Schulen und mit den Horten passiert, das ist dort schon gang und gäbe. Das heißt, man hat nachmittags AGs zu belegen. Und auch solche Sachen wie Freiwillige Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Sanidienst, Sozialdienste. Und ich hatte eigentlich vor, zu den Schreinern zu gehen, weil ich wollte was Handfestes und was lernen. Mich hat das fasziniert. Das fasziniert mich immer noch. Ich kann es immer noch nicht, aber ich würde es gerne machen. Eine von diesen Träumen. Und dann muss man sich das so vorstellen, dann waren die Schreiner da und die Schlosser da und die Druckgrafik da und dann so und so wie in diesen amerikanischen Filmen, wo dann alle da stehen und ihre Clubs anbieten. Und dann guckte ich so rüber, wo so wahnsinnig gute Stimmung war und das war da hinten bei der Theater AG und dann waren da auch so, naja, die paar Mädels, die ich mir ausgeguckt hatte in den 2 Wochen davor, wo ich neu eben, wo man erstmal sich so einleben durfte. Und dann bin ich so wie bei Michael Schanze ganz schnell noch 1, 2 oder 3, du musst dich entscheiden, hopp, rüber zur Theater AG gehüpft. Und dann wollte der Mr. Bitters, ein ganz toller Engländer, ein ganz großartiger Theaterpädagoge, wollte ein Stück machen, ich glaube, Der Untergang des Hauses Usher. Und ich hatte so eine kleine Nebenrolle. Und dann fand ich aber super, war toll. Und dann hat er aber gemerkt, was er da für eine Truppe hat. Und hat sich überlegt, Moment mal, nee, mit denen mache ich was ganz anderes. Mit denen mache ich Peter Pan. Und dann kam er zu mir und hat gesagt, und du spielst den Peter Pan. Und ab da haben sie mich nicht mehr von der Bühne runtergekriegt.
Und da hast du dann auch für dich die Entscheidung getroffen, tatsächlich Schauspieler zu werden?
Nein, ich sollte was Anständiges lernen. Ich meine, meine Mutter, die hat, glaube ich, immer noch Sorge. Das ist doch,
dachte ich heute
hallo?
Noch, was du werden möchtest.
Früher wurden Schauspieler, die durfte man auf offener Straße erschlagen, ja. Geschweige denn, ob die auch nur annähernd irgendwie ihr Brot verdienen konnten. Nee, das war ein langer Weg. Ich bin dann, also jetzt was die Theater AG betrifft, eben haben wir dann Peter Pan gemacht, dann bin ich irgendwann ja aus dem Internat rausgeflogen, kam ins Nächste und bin natürlich sofort wieder in die Theater AG gegangen und dann haben wir gemacht Frühlings Erwachen und dann gab es da einen Wechsel und dann kam Moody Mauch, im Endeffekt mein, in schönsten Worten, Entdecker. Und der hat bei allem Trouble, den ich so in der Schule verursacht habe, zu mir gesagt, Oliver, wenn du irgendwo ein Ventil hast, hast du da ein Talent. Und nach unserer dritten gemeinsamen Arbeit, die Mami reiste dann auch immer brav an und war stolz wie Bolle, ist er zu meiner Mutter hingegangen und hat gesagt, und wie war er? Und meine Mutter, oh, war ja doch wieder großartig. Und dann sagt er, na, das soll er doch beruflich machen. Ich bin fast ohnmächtig umgefallen. Ich habe gesagt, bist du bescheuert? Willst du die Frau umbringen? Und dann sah ich meine Mutter plötzlich, wie sie tatsächlich irgendwie sagte so, meinen Sie wirklich? Und dann sagte er, ja, doch, der Junge kann da was. Das soll er mal ausprobieren. Und dann hat er mich tatsächlich sogar auch teilweise zu den Vorsprechen geprügelt.
Aber die haben nicht so richtig gemerkt, dass du was konntest.
Nee, die haben gar nichts. Die haben mich sofort wieder zurückgeschickt. Ich bin in der ersten Runde mit wehenden Fahnen wieder, juhu, tschüss München, tschüss Essen, tschüss Bochum. Die haben irgendwie, da habe ich überhaupt nicht überzeugt. Mhm. Ja, dann habe ich meinen Zivildienst in Düsseldorf zu Ende gemacht und dann dachte ich, scheiße, Quereinstieg, okay, was geht? Und hatte mir mal von Berlin, vom Senat, die Liste aller freien Gruppen in Berlin schicken lassen. Und da kam da so ein Telefonbuch ran und da dachte ich, alles klar, also wenn Quereinstieg, wenn es nicht über die Schauspielschule klappt, sondern über eine Truppe oder weiß nicht was, dann ab nach Berlin. Und dann bin ich erstmal durch einen Riesenzufall zum Film gekommen.
Ja, und das musst du mal erzählen. Das war nämlich ein Anruf. Das ist wirklich wie im Film von 20th Century Fox.
Ja, das muss man sich
und
mal vorstellen. Da ist so ein Typ
ans Telefon.
Da wohnt so ein Typ bei seinem Stiefbruder und seinem besten Kumpel. Die sind nicht da und das Telefon klingelt und dann meldet sich jemand mit, ja, hier 20th Century Fox, ist der Fritz Harms da? Ich so, Moment mal, wollt ihr mich verarschen? Wer ist da? Ja, ganz ruhig, 20th Century Fox, ist der Fritz da? Sag ich, nee, der ist nicht da. Worum geht's denn? Na, der hat sich um einen Job beworben. Wir hätten jetzt was für ihn. Da sage ich, der ist nicht da, aber den Job kann ich doch machen. Da sagten die, wolltest du nicht mal kurz deinen Freund anrufen wenigstens? Sag ich, ja klar, mache ich. Habe aufgelegt, habe bis 3 gezählt, habe wieder den Hörer abgehoben, habe gesagt, hab den nicht erreicht. Und dann ging's um einen Job als Brötchenschmierer und Kopiertiger und Laufbursche für eine Produktion, wo immerhin Melanie Griffiths mitgespielt hat, Michael Douglas, Jan de Bont hat Regie gemacht, Sir John Gielgud hat mitgespielt und dann kam wirklich 20th Century Fox nach Berlin.
Wie war denn das? Ich meine, mit Melanie Griffiths. Das ist ja für so einen Anfänger, der also im Prinzip noch niemals Film gemacht hatte. Oder Michael Douglas. Was war das für eine Atmosphäre? Hast du die überhaupt selber zu Gesicht bekommen, auch hinter der Kamera?
Ja, da gibt es eine ganz schöne Geschichte. Ich sollte mir ja dann, eine Bedingung für den Job war, dass ich mir einen fahrbaren Untersatz besorge. Ich hatte nichts, hatte keinen Führerschein, kein Fahrrad, gar nichts. Und habe dann über einen Tipp irgendwo in Spandau unter einer Brücke einen Mofa gekauft. Und kam dann mit diesem Ding da an. Ich habe jetzt einen fahrbaren Untersatz. Okay, und dann hatte ich irgendwann die Aufgabe, weil der Don Johnson, mit dem die Melanie Griffiths damals zusammen war, der war übers Wochenende angereist und die wollten sich Videos angucken. Bin ich also ins Videodrom, hab da Videos meiner Wahl ausgesucht, das sollte ich selber entscheiden. Und bin dann raus in die geheime Villa im Grunewald mit meinen 13 Stundenkilometern gebrettert bei strömendem Regen und hab die ganze Zeit auf dem Mofa für mich formuliert: Hi, I'm Oliver. Nee, das kannst du nicht machen. Hi, Melanie. Nein, du kannst sie nicht duzen. Sorry, I got your videos. Und hab da stundenlang geübt, wie ich die anspreche. Die Tür geht auf, sie sagte: Hey, hi, you got the video, thank you. Wamp, war die Tür wieder zu.
Schöne Begegnung.
Ja, das war Glamour. Da habe ich Hollywood-Glamour pur erlebt. Es war die beste Schule, weil ich jetzt einfach auch als Schauspielerschnösel, die ja am Set enorm toll behandelt werden und hofiert, weiß, was es bedeutet, wenn man morgens um 6 Uhr irgendwo auf einem Maisfeld einen warmen Kaffee bekommt. Mhm. Was da vorher alles gemacht werden muss. Und insofern, glaube ich, habe ich nach wie vor ein großes Auge für Set. Habe da mit Sabine Postel auch jemanden an meiner Seite, der auch ein großer Teamplayer ist und das auch sehr schätzt. Und es macht Spaß zu sehen, wie da plötzlich so 30, 40 Leute organisiert werden und dann so ein Dorf verwüsten und dann wieder abreisen. Mhm. Das ist nach wie vor für mich eine ganz faszinierende Angelegenheit.
Machen wir mal den Sprung. Was war denn das für ein Gefühl, als sie auf dich zukamen, gesagt haben, möchtest du den Tatort machen, möchtest du zum Casting kommen?
Das habe ich erstmal gar nicht geschnallt. Das kam so nach und nach, weil ich war tatortmäßig definitiv nur durch Schimanski beleckt. Ansonsten war ich da jungfräulich. Felmy und sowas, das sagte mir alles nichts. Taxi nach Leipzig, dieser ganze Kult. Wir waren jetzt bei uns in der Familie keine Tatortgucker. Also wir haben dann eher den großen Preis geguckt oder sowas. Und mitgeraten. Und dann kam das erst so nach und nach, wurde mir klar, bis zum heutigen Tag, was das bedeutet, wenn wirklich Menschen dich auf der Straße ansprechen und sagen, ich gucke jeden Sonntag Tatort. Und das habe ich auch schon mit meinen Eltern gemacht. Das ist für uns ein Ritual. Oder wir treffen uns mit Freunden, kochen und gucken dann zusammen Tatort. Also das wurde erst nach und nach sagte das. Und es war für mich natürlich ein wahnsinniger Befreiungsschlag, weil ich bis dato mittlerweile so viele Krankenhausserien gespielt habe, dass ich...
Da war viel Kittel angesagt.
Da war viel Kittel. Ich konnte mittlerweile am offenen Herzen operieren und das blind. Ja? Und dann kam plötzlich endlich der Revolver und das war wirklich ein Befreiungsschlag. Und das Tolle ist eben auch beim Tatort, es ist ein Medium, was sehr, 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 sehr realistisch ist. Das heißt, ich darf als Schauspieler ganz, 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 ganz pur sein und das ist toll. Also das ist, ich mache auch sehr gerne sehr viel Quatsch. Das mache ich ja, darf ich ja auch im Fernsehen machen und ich spiele auch gerne Schmonzetten und romantische Liebeskomödien. Aber es ist eben auch ganz toll, wenn das alles wegfällt und man einfach nur sein darf. Und das ist beim Tatort der Fall.
Aber nochmal, wie war das, als du da zum Casting kamst? Denn du wusstest ja sicherlich auch, was ja viele andere auch wussten, dass diese anderen Assistenten ja durchaus da nur einmal die Rolle hatten und dann verschwunden sind.
Es fing damit an, dass ich zum Casting kam. Natürlich war das die Vorbereitung enorm aufregend. Ich bin in eine Krimi-Buchhandlung gegangen. Bei mir um die Ecke ist Hammett, große Spezialisten, und sagte, ich brauche Krimis. Und zwar aber jetzt nicht so spannende Dinger. Ich brauche so Sachen, wo so der langweilige deutsche Polizeialltag dargestellt wird. Und dann haben sie mir von Friedrich Arni die Süden-Krimis unter anderem gegeben und da habe ich mich so eingelesen und dann meinen Text vorbereitet natürlich und alles und meine Ideechen gemacht und dann bin ich mit Sabine im Sender in so ein dunkles Studio gekommen und dann war da so, wurde das aufgezeichnet.
Kanntet ihr euch vorher?
Wir kannten uns überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Hallo und Dingsbums und so und dann ist man da rein und dann spielten wir und ich merkte sofort, ey, wir kommen klar. Wir haben, irgendwie stimmt hier was von der Chemie und Sabine war super und dann plötzlich merkte ich, wie hinten immer mehr Leute reinkamen, so nach dem Motto, so komm mal, ich glaube da haben wir, komm jetzt. Und es waren alles Frauen.
Komisch.
Und plötzlich dachte ich in meiner kleinen chauvinistischen Art so, ich glaube, das läuft.
Das läuft
hier. Ich glaube, da ist was im Gange. Und dann haben die tatsächlich 3 Tage später angerufen und haben gesagt, Oliver, du hast es. Und das musste dann erstmal sacken und ist nach wie vor, glaube ich, bin ich in dem Zustand, dass ich freue mich darüber. Also es kommt immer noch an. Das ist ein Sechser im Lotto. Ich meine, für den Tatort kriegen sie im deutschen Fernsehen die besten Leute. Also jeder, der normalerweise Fernsehen nicht anrührt, mit einer Tatortrolle kann man den locken. Oder die Autoren der Drehbücher. Das sind, finde ich, schon so mit die Besten, die wir in der Branche haben. Und jeder ist schon gerne mal beim Tatort dabei. Und es ist ein Medium, es ist ein Format, wo sich wahnsinnig viel Mühe gemacht wird und wo sich auch viel getraut wird. Also unser Nächster, den muss man erstmal verdauen.
Um was geht's dann?
Sag ich doch nicht, dann werde ich doch sofort von Radio Bremen erschossen.
Das wäre schade. Wie viel von dem Städtefreund steckt Freunden in dir?
Nicht so viel, weil Städtefreund ist, also er ist im Endeffekt ist er eigentlich so eher anders als ich. Da so rum steckt viel von mir drin, weil der ist weitaus straighter, weitaus
Kopfmensch.
Weitaus größerer Kopfmensch. Mhm. Er ist viel disziplinierter. Er ist im Endeffekt ja auch so ein bisschen die Rückendeckung für seine emotionale Kollegin. Und er ist viel unemotionaler als ich und auch echt nicht lustig manchmal. Und was aber wir beide zusammen, wenn man das so komisch sagen darf, wir sind über die Jahre, wir sind ja jetzt 10 Jahre schon zusammen, der Nils Städtefreund und ich, wir werden lockerer. Also so sehr ich mich je mehr ich mich in der Rolle wohlfühle und ich kriege ja auch immer mehr zu tun, so, das war ja erstmal auch so vorsichtiges Rantasten, umso selbstbewusster wird er auch. Und ich finde, das tut dem gut. Also der hat sich gerade echt nochmal ein bisschen entwickelt und das liegt einfach auch daran, dass ich als Schauspieler ja natürlich auch immer mehr lerne und irgendwie auch immer selbstverständlicher werde und da vielleicht auch immer purer und ohne Angst da reingehe oder mit, sagen wir mal, ein bisschen weniger Angst, weil Fluchtgedanken habe ich immer noch. Und das tut auch der Figur Städtefreund gut.
Wie ist denn das, wenn du dann den fertigen Film selber siehst? Ist das so wie das erste Mal den Anrufbeantworter abhören mit der eigenen Stimme?
Das ist genau der Effekt, der sich einstellt. Das muss ich jedem sagen, der sich zum ersten Mal in so einem Home-Video sieht oder so. Es ist genau das, man denkt, das kann doch nicht wahr sein. Das bin nicht ich. Da habe ich mich jetzt in den, weiß nicht, mittlerweile 15 Jahren Berufserfahrung dran gewöhnt. Das Tolle ist, wenn ich den Film sehe, ich bin ja nicht dabei, wenn die anderen drehen. Das heißt, ich erfülle meine kleinen Mosaiksteinchen, weiß aber nicht, was die anderen Mosaiksteinchen sind. Und ich sehe, ich kenne das Drehbuch, aber ich meine, da kommt ja dann immerhin noch die Kamera dazu, da kommen die ganzen, ob es Kostüm, Maske und vor allen Dingen die Regie dabei, was die dann noch machen, was die sich einfallen lassen und die Kollegen. Und dann siehst du einen Film und denkst so, wow, das wusste ich nicht, dass das in diese Richtung geht. Das ist jedes Mal irgendwie wie in einen Film gehen, den man nicht kennt. Und das ist toll. Toll ist es auch, ganz besonders toll ist es, wenn man denkt, man hat eine ganz, ganz coole Nummer gebracht, aber durch die Art und Weise, wie der Film geschnitten ist, ist man eine absolute Vollidiot. Und das hat man noch nicht mal gespielt. Mhm. Das ist ganz toll. Also das ist wirklich, den eigenen Film zu sehen, ist eine Überraschung.
Im Moment können wir dich ja sehen in einer Werbung für ein Weizenbier mit dem Bauchnabel. Wie
genau.
Kam es denn dazu?
Eine Hammergeschichte. Es war so, dass die Agentur, die damals diesen Spot Aralt mit die Bier, was so prickelt in die Bauchnabel, die wurden wieder ins Rennen geschickt für einen neuen Spot. Und in der Werbung ist das so, dass man, wenn man sich da bewirbt, wird dann schon mit hohem Aufwand so ein Bewerbungsfilm gedreht. Und für den wurde ich gecastet. Das hieß aber noch lange nicht, dass ich auch derjenige sein werde, falls die Agentur diesen Film bekommt, der dann auch vom Kunden, sprich Schöfferhofer, genommen wird. Und dann ging das wirklich wieder, also ich habe echt zurzeit, lacht mir die Sonne aus dem Hintern, so ein Glück, weil dann ging das seinen Weg und die wollten dann tatsächlich mich. Und das war großartig und das war halt natürlich toll, weil wir hatten den ganzen Film schon mal gedreht, quasi als Bewerbungsfilm und jetzt kam hier die ganz große Soße und dann haben wir das nochmal in richtig gemacht. Und das Tolle war, keiner hat sich verändert. Also keiner bekam dann plötzlich Muffensausen oder wurde plötzlich unangenehm zickig oder ängstlich oder so. Wir haben das Gleiche nochmal gemacht, nur einfach noch schöner, noch besser. Und ich mag den Spot total gerne, weil ich da als Schauspieler bin. Ich bin jemand, der über eine quasi Schnitzeljagd durch seine Wohnung zieht. Und das sind alles Sachen, die kann man spielen. Ich musste nicht irgendwo reinbeißen und spielen, wow, die Welt geht auf. Und Bier trinken kann ich. Ich weiß, wie es schmeckt. Insofern sagt man so schön in der Branche, KDW kann dargestellt werden.
Du bist ja Wahlberliner. Wir haben es gesagt, du kommst eigentlich aus Düsseldorf, lebst jetzt aber mit deiner Familie in Kreuzberg. Ist das so auch dein Kiez?
Total, total. Also das ist, mein Sohn ist da vollkommen begeistert. Also der kommt auch hin. Jedes Mal, wenn wir über die Straße gehen, sagen wir beide, meistens fangen wir gleichzeitig an. Ist das geil hier, oder? Wir fühlen uns pudelwohl. Die Mischung, die Leute, das irgendwie Multikulti, Generationenmischung durch die Gesellschaften durchweg. Unsere Bekloppten, die Harmlosen, die weniger Harmlosen. Eine Mischung, das pure Leben direkt frontal ins Gesicht. Berlin ist das Leben einfach auf seine bunteste Art und Weise direkt ins Herz.
Du bist verheiratet, hast 2 Kinder. Oskar, 14 und Lotte, 9. Bist du ein strenger Vater?
Nein.
Das sollst du jetzt auch sagen, ja. Bist du denn so ein Papa immer schon fürs Grobe gewesen oder warst du immer mehr der Spielepapa?
Ich kann meine Familie, sagen wir mal, eine Woche ernähren, ohne dass sie an Skorbut stirbt. Aber was ich besonders gut und gerne mache, glaube ich, ist das kleine Abenteuer in der Großstadt. Also irgendwie in den Wald gehen und Häuser bauen oder irgendwie rumtollen. Das letzte wunderschöne Erlebnis, was wir hatten, wir waren im Columbia-Bad. Ja, aber es hat geregnet und wir waren die Einzigen. Und der Zehner wurde aufgemacht. Es war ein Traum. Also für solche Sachen oder eine bekloppte Tour mit dem Fahrrad durch Berlin. Das mag ich gerne, weil ich bin definitiv durch die Kinder selber wieder zum Kind geworden. Und als Schauspieler ist man ja auch die ganze Zeit angehalten, den Spieltrieb aufrechtzuerhalten. Es gibt da ein schönes Beispiel, gerade aus dem Urlaub. Da habe ich so ein bisschen den schwulen Papi gespielt und so beim Frühstück. Und dann sagte meine Tochter zu meiner Frau irgendwie so, warum ist der Papi so? Und Niki schaute gar nicht erst von der Zeitung hoch und sagte nur, der spielt halt gerne. Und das passt mit Kindern, finde ich, enorm. Und ansonsten mit Oskar ist auch mittlerweile enorm viel zu bequatschen, zu reden, zu erfahren, was in ihm vor sich geht und was ihn bewegt und was er alles für Flausen im Kopf hat. Und das ist ein Fulltime-Job und man kriegt wahnsinnig viel zurück.
Du bist noch gar nicht so lange verheiratet,
weil nee.
Du so ein Heiratsmuffel bist, warst.
Ein Heiratsschisser, würde ich eher mal sagen. Ich komme aus einer Familie, da war, glaube ich, keiner weniger als 2-mal verheiratet. Keine dieser Ehen hält. Wenn ich mich in meinem Freundeskreis umschaue, gab es eigentlich nur ein Paar, die verheiratet geblieben sind und nur durch den Tod des Vaters getrennt wurden. Ich habe nicht wirklich an die Ehe geglaubt. Ich finde eigentlich, das viel mutigere Abenteuer war, die Kinder auf die Welt zu bringen und dort auch am Leben zu erhalten. Irgendwann kam dann in mir so der Wunsch auf, ich will jetzt mal ein Zeichen setzen. Ich will jetzt mal, und es war wirklich gar nicht, weil Niki gedrückt hat und gesagt hat, wann heiratest du mich denn endlich? Das war überhaupt nicht der Fall. Auch irgendwie, auch im Umfeld gab es keinen Druck, so diese klassische Geschichte. Nee, es kam von innen. Ich bin viel unterwegs, ich bin viel weg und wir sind oft nur übers Telefon verbunden. Und ich wollte eigentlich so allen zeigen, das ist meine Frau und wir gehören zusammen. Und das wollte ich nach draußen zeigen, das wollte ich uns zeigen. Und wir wollten auch dieses Fest feiern. Wir wollten mit unseren Freunden feiern. Wir wollten richtig schön einfach mal die Sau fliegen lassen. Und das haben die alle auf die schönste Art und Weise gemacht. Wir haben eine 2-tägige Hochzeit in Berlin gefeiert. Die Leute kamen aus der ganzen Welt. Und es waren alle mit Herz, Leib und Seele dabei. Das war ein solches Fest. Also jetzt auch die Fotos immer noch zu gucken, wo wir sagen, das gibt's gar nicht. Die haben sich alle so gefreut. Also es war irre. Und die Kinder waren groß.
Die Kinder
schon
dabei. Ja.
Eben, die haben's bewusst mitbekommen. Ja, jetzt laufe ich stolz da mit diesem goldenen Ding an meinem Finger rum und halte das jedem unter die Nase. Und das erzähle ich auch jedem, auch wenn sie es nicht wissen wollen.
Jetzt am 14. September können wir dich in der ARD erleben, in einem Fernsehfilm. Sie hat es verdient. Das ist ein ganz schwerer Stoff, denn da geht es ja um Jugendgewalt.
Ja, das ist alles auf den Mist von Thomas Stiller gewachsen, der das Buch geschrieben hat, der die Regie geführt hat, mit dem ich schon das 4. Mal zusammengearbeitet habe. Und es ist ein Mensch, der keine Angst hat. Und in diesem Film geht es um, ja, das kann man sagen, das ist auch relativ schnell klar, ein Mädchen und ihre beiden Freunde töten aus eigentlich, ja, aus Langeweile ein anderes Mädchen, eine Schulkameradin. Und dieser Film versucht irgendwie nicht zu verstehen, aber wenigstens verstehen zu wollen, wie es dazu kommen kann. Was Thomas eindeutig sagt, ist, wir sind Bestien, wir sind brutal und uns erreichen ja auch jeden Tag grausamste Nachrichten, was wir schon wieder angestellt haben, aber wir lassen es nicht an uns ran. Und er sagt, nein, und jetzt guckt ihr euch das verdammt nochmal an, weil so sind sind wir und das können wir nicht wegstecken, das können wir nicht wegdrücken, weil dann kommt es immer wieder und es wird immer schlimmer. Wir müssen es uns anschauen und wir werden es nicht verstehen können, weil das ist das Tolle, dieser Film gibt keine Antwort, aber wir müssen versuchen, es zu verstehen. Und das ist genau das, was die Figur, gespielt von der Veronika Ferres, macht, die Mutter des Opfers. Sie macht sich auf den Weg und will versuchen zu verstehen.
Und du spielst den Vater der Täterin?
Ich spiele den Vater der Täterin, ja. Und die Szene, wo Frau Ferres bei uns zu Besuch ist, also meine Frau, gespielt von der großartigen Jule Rönnstedt, das war wirklich, also sowas Beklemmendes habe ich so in meiner Berufszeit noch nicht erlebt, sowas zu spielen, wenn dann plötzlich die Mutter des Opfers bei den Eltern des Täters sitzt und diese beiden Eltern, also gespielt von Jule und mir, überhaupt nicht bereit sind, das an sich ranzulassen. Das einfach nur verdrängen aus den verschiedensten Gründen, das wird dann in dem Film auch klar, das ist widerwärtig. Und es war auch wirklich so, dass wir beim Drehen selber immer gedacht haben, sag mal, das geht doch nicht. Und da ist eben auch wieder Thomas die entscheidende Kraft, die sagt, doch, den Weg gehen wir, das machen wir jetzt. Und du hörst auf, da deine netten Gesichter zu machen, Mommsen, jetzt nimmst du mal alles weg. Weniger. Mhm. Und das ist toll, weil da ist man mal auf einer ganz anderen, also da ist man als wirklich, da findet eine Verwandlung statt und da, es gibt nichts Schöneres für einen Schauspieler, als wenn man gegen den Strich besetzt wird. Alles, was ich sonst mitbringe, das Charmante, Lustige, Pfiffige, Schnelle, ein bisschen Wirre, das durfte ich alles nicht benutzen.
Spannend.
Ja, total. Und das Tolle ist, wir hatten jetzt gerade Premiere, ich habe den Film auf der großen Leinwand gesehen und alle, die mit im Kino saßen, waren erschlagen und echt beeindruckt. Also das Ding ist toll geworden und es liegt, finde ich, ganz klar an der knallharten Regie von Thomas und dem knallharten Weg. Es ist überhaupt nicht gekünstelt und die, ich sag mal in Anführungszeichen, Kinder, die jugendlichen Kollegen sind so talentierte Scheißerchen, das gibt es gar nicht. Es ist echt frech, wie gut die sind. Die haben eine Direktheit und einen glaubwürdigen Ton, also allein schon das lohnt sich, deswegen einzuschalten.
Sie hat es verdient, am 14. September in der ARD. Was sind deine nächsten Projekte?
Als nächstes darf ich beim letzten Bullen drehen. Eine kleine Rolle, da freue ich mich tierisch drauf, weil ich finde die Serie spitzenmäßig und Henning Baum finde ich, ist eigentlich schon Kult.
Absolut, ja.
ist ja selber schon ein Dinosaurier. Danach geht es dann zum Tatort. Wir drehen dann einen neuen Tatort mit dem Florian Baxmeier wieder. Da freue ich mich sehr drauf. Ich weiß nur, dass Stedefreund irgendwann besoffen ohne Hose durch die Gegend rennt. Da freue ich mich auch schon drauf. Es ist unheimlich viel, was kommt. Also jetzt kommt Sie hat's verdient. Dann habe ich dieses Jahr, ich habe einen Traumjob. Ich durfte in Neuseeland drehen. So eine richtig schöne, tolle Liebesschmonzette mit der Tessa Mittelstädt und habe einen Jahresanfang gehabt. Schöner kann man ihn gar nicht haben und dieser Film wird im Herbst ausgestrahlt. Wir haben uns wahnsinnig viel Mühe gegeben und auch versucht, um viele, viele Klischees drumherum zu kommen und ich glaube, wir haben es sogar geschafft, da eine gute Prise Humor reinzubringen. Also ich bin wahnsinnig gespannt auf den Film.
Wie heißt der?
Der Arbeitstitel heißt Duncan's Ladies. Dann ist, glaube ich, irgendwann auch Weihnachten.
Oliver Mommsen, danke, dass du da warst.
Frau Hamel, danke schön, dass ich kommen durfte.